Einen gesegneten Sabbat zusammen. Mich freut, dass wir heute gemeinsam das Wort Gottes studieren können. Ich habe eine Predigt mitgebracht, die schon angekündigt wurde von der Laura. Sie heißt die Witwe von Zarpat. Und die Witwe von Zarpat, von ihr können wir einiges lernen. Und warum diese Geschichte in der Bibel aufgeschrieben ist für uns, das wollen wir uns gemeinsam gleich mal angucken. Bevor wir uns mit dem Thema beschäftigen, wollen wir zusammen beten und wollen den Heiligen Geist bitten, dass er uns hilft, das Wort richtig zu verstehen. Lasst uns beten. Also lieber Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir jetzt gemeinsam in deinem Wort studieren dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du uns die Augen öffnest für das, was du uns sagen möchtest. Bitte segne uns durch dein Wort, Herr, an diesem besonderen Tag. Und dafür danken wir dir. Amen. Die Witwe von Zarpat. Wenn wir von der Witwe von Zarpat sprechen, dann schauen wir uns einmal ganz kurz an, wo wir uns überhaupt befinden. Also gehen wir einmal in die Gegend, also nördlich von Israel. Dort oben, da war früher das alte Phönizien. In Phönizien gab es da eine besondere Stadt. Es gab da einige große Städte. Eine der größten war Zidon, das auch in der Bibel erwähnt wird. Und Zidon war eine Küstenstadt, also so ein bisschen oben bei Tyros. Das kennt man vielleicht auch aus den Evangelien. Und Zidon war ja in phönizischer Hand. Die Phönizier selbst haben überhaupt gar keine schriftlichen Zeugnisse von sich überlassen. Aber wir kennen geschichtliche Zeugnisse von den Phöniziern, zum Beispiel von den Griechen, aber auch von den Persern, selbst von den Babyloniern. Nebukadnezar hat da auch in der Gegend Städte wieder aufgebaut, unter anderem auch Zidon, das ab und zu zwischendurch immer wieder zerstört wurde. Alexander der Große beispielsweise hat die Stadt nicht zerstört, er hat die Stadt eingenommen, Zidon, und sie wurde ihm friedlich übergeben, so muss man sagen. Und er hat damals Schiffe ankommen lassen, die er sozusagen erobert hat, und Schiffe, die er bauen lassen hat, die hat er dann in Zidon stationiert. Das Bild, das wir hier sehen, das zeigt so eine alte Festungsanlage von 1230. Das haben die Kreuzritter damals gebaut, aber das war eben auch dort in Zidon. Nun, die Phönizier selbst, die da gewohnt haben, von denen wir wenig Zeugnisse überliefert haben, nur aus anderen Kulturen, die waren eigentlich ziemlich reich. Die haben viel Geld mit dem Handel verdient, haben also den Seehandel auf dem Mittelmeer betrieben. Sie sollen sogar den ganzen Kontinent Afrika umsegelt haben. Und sie waren eine große Handelsmacht in der Antike. Unter anderem haben sie zum Beispiel auch die Kolonie Karthago gegründet, die ja auch später sehr berühmt wurde, dann spät noch von den Römern zerstört. Aber sozusagen da oben in Zidon, im Gebiet Zidon, im Gebiet der Phönizier, da lebten Heiden. Und um eine soll es gehen, die in der Nähe von Zidon wohnte, nämlich um diese Witwe, die bei Zarpat wohnte. Und Zarpat liegt etwas südlich von Zidon gelegen, auch am Meer. Und dort gab es damals eine große Hungersnot. Und die Geschichte wollen wir einmal hineingucken, denn diese Witwe von Zarpat ist so interessant in der Bibel, dass sogar Christus sie erwähnt. Damals, als Jesus mit den Israeliten sprach, als er unter uns war, da lesen wir in Lukas 4, Vers 25 und 26 Folgendes. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpat bei Zidon. Also Christus erwähnt diese Witwe hier, diese Witwe, die in Zarpat lebte. Und er sagt damals, zur Zeit von Elia, von den Propheten, da gab es eine große Hungersnot. Und wir wissen von dieser Hungersnot, es waren 3,5 Jahre lang, war Hungersnot im Land. Und dort gab es viele Witwen, sagt Christus, auch in Israel. Aber Elia wurde nicht zu irgendeiner israelitischen Witwe gesandt, sondern er wurde gesandt nach Zarpat, oben in den Norden Richtung Phönizien, und dort zu einer Witwe, die dort lebte. Nun, warum gerade da? Warum ist diese Witwe so interessant, dass sogar Christus sie extra erwähnt und sagt, sogar Elia wurde von Gott beauftragt, zu dieser Witwe zu gehen? Nun, wer war diese Frau, die in einem heidnischen Land lebte? Wir lesen in Propheten und Könige auf Seite 90 den zweiten Absatz. Diese Frau war keine Israelitin. Sie hatte keinen Anteil an den Vorzügen und Segnungen, deren sich Gottes auserwähltes Volk erfreute. Trotzdem glaubte sie an den wahrhaftigen Gott und lebte gemäß der Erkenntnis, die ihren Lebenspfad erhellte. Also diese Frau war keine Israelitin, sie gehörte nicht zu Gottes auserwählten Volk, aber sie hat Gott gekannt und sie lebte nach dem, was sie wusste. Sie wusste nicht so viel wie die Israeliten, aber das, was sie über Gott wusste, das hat sie im Leben umgesetzt. Sie war also treu, würden wir sagen, gemäß dem, was sie kannte. Sie wusste von Gott und ihr Leben zeugte von diesem Glauben. Lesen wir einmal ihre Geschichte, was passiert war. Wir setzen dazu an bei Elia, als er damals zu König Ahab ging. König Ahab war zu der Zeit der König des Nordreichs. Und er war ja der König, der mit der Isabel verheiratet war. Und damals so eine furchtbare Regierung dort aufzog. Und es gab unglaublich viele Baals-Propheten im Land und Aschera-Priester. Und zu der Zeit lebte Elia. Und weil ihm das Land so verdorben war, schickte Gott eine Hungersnot. Und die lässt er ankündigen durch Elia. Er schickt also den Propheten jetzt zum König Ahab. Und da nehmen wir unsere Geschichte auf. Und da sehen wir dann auch gleich, wie es weitergeht mit der Witwe. 1. Könige 17, Vers 1. Und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Also sehr mutig von Elia, hier zum König Ahab, zum König des Nordreichs zu gehen. Ahab selbst war ein sehr schwacher König. Er wurde so ein bisschen regiert von seiner Frau Isabel. Was man übrigens interessanterweise auch übertragen kann auf die letzte Zeit, die Botschaft des letzten Elias. Da war sozusagen die Staatsmacht, der Ahab, von einer religiösen Macht, von der Isabel kontrolliert. Also vielleicht mal interessant im Hinterkopf zu behalten, es wird wieder ähnlich sein wie in Tagen Elias bei dem, was auf uns zukommt. Aber das soll heute nicht unser Thema sein, sondern wir wollen hineinschauen, was damals passiert ist. Also der mutige Elia steht hier vor dem König und sagt, es soll so sein, dass es so lange nicht regnen wird, bis ich es sage. Nun eigentlich hätte man damit rechnen können, dass König Ahab ihn sofort gefangen nehmen lässt. Aber Schwester White schreibt, dass der Ahab so perplex war, dass er die Situation gar nicht ganz begriff und Elia schon wieder verschwunden war. Wir lesen mal, wie es weitergeht. Denn also Ahab suchte jetzt den Elia im ganzen Land. Er versuchte jetzt, den Elia irgendwie zu fangen und ihn zur Verantwortung zu ziehen. Im 1. Könige 17, in den nächsten Versen, Verse 2 bis 6, dort lesen wir: Und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen: Geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Also Gott hat den Plan jetzt, den Elia zu schützen, und er schickt ihn weg an einen Bach, von dem wir heute nicht mehr genau wissen, wo er fließt. Es gibt so ein paar Ideen, wo er sein könnte, aber genaues wissen wir nicht. Jedenfalls war das ein Bach, der wohl so versteckt in irgendeinem Tal lag, dass er sich dort verstecken konnte. Irgendwie Krit heißt auch, soweit ich weiß, übersetzt sowas wie Schlucht. Also es muss irgendwie eine Feldschlucht gewesen sein, wo ein Bach floss, und dort hatte Elia sich versteckt. Einige mutmaßen, dass es in der Nähe von Tisbit, also da, wo er geboren war, dass der Bach da war. Aber wir wissen es nicht. Was wir wissen, ist, dass Gott ihn dort jetzt geschützt hat. Er schickt ihn dort also hin. Und er verspricht, ihn zu versorgen. Weiter heißt es: Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Also während jetzt im ganzen Land Hungersnot herrscht, denn der Himmel war verschlossen, und zwar so lange, bis Elia sagt, er wird wieder geöffnet, also der Regen kommt wieder und der Tau. Im ganzen Land war Hungersnot und Elia wurde jetzt versorgt. Der kleine Bach, dieser Krit, der floss noch, und versorgt wurde er von Brot und Fleisch, das ihm die Raben jeden Morgen und jeden Abend brachten. Also Gott kümmerte sich jetzt um seinen Propheten. Und das Land um ihn herum, Israel, vor allem das Nordreich, es dörrte langsam aus. Es ging so weit, dass nachher sogar der Ahab mit seinem obersten Kämmerer losgezogen ist in zwei unterschiedliche Richtungen und dann versucht haben, irgendwo noch was Grünes zu finden, irgendwo noch vielleicht eine Wasserquelle oder irgendetwas, um ihr Vieh noch versorgen zu können. So lang dauerte die Dürre dort an. Und es heißt jetzt hier in den nächsten Versen, Verse 7 bis 9: Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da erging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen: Mache dich auf und geh nach Zarpat, das bei Zidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Interessant, was Gott macht. Also Elia war an diesem Bach Krit, und an diesem Bach Krit, dort sollte er versorgt werden von den Raben, und er trank das Wasser. Aber plötzlich vertrocknet dieser Bach. Hätte Gott diesen Bach nicht erhalten können? Also warum schickt Gott jetzt den Elia los? Er soll bis nach Zapat, also bis nach Phönizien laufen, um dort versorgt zu werden von einer Witwe auch noch, die ja sowieso nicht viel hat, die arme Frau. Aber Gott schickt jetzt Elia zu der Witwe, damit sie den Propheten versorgt. Gott hätte eigentlich den Bach weiter sprudeln lassen können. Es wäre doch für Gott ein Leichtes, die Quelle zu erhalten. Aber das macht er nicht. Dieser Bach trocknet aus und Elia bekommt den Befehl, geh nach Zapat. Also Gott hatte schon einen nächsten Plan. Nun, warum schickt er ihn nach Zapat? Wir lesen die Geschichte weiter. 1. Könige 17, Verse 10 und 11. Und er machte sich auf und ging nach Zapat. Und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach, hol mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, bring mir doch auch ein bisschen Brot mit. Interessanterweise, diese arme Witwe, die jetzt da am Holz sammeln ist, genau zu der hat Gott den Elia geschickt. Warum gerade zu der Frau? Sie war offensichtlich nicht reich, wie wir in den nächsten Versen auch lesen werden. Und sie hatte eigentlich nichts, um ihn zu versorgen. Aber er sieht diese Witwe dort Holz sammeln. Und jetzt bittet er sie, bring mir doch ein wenig Wasser. Und tatsächlich, obwohl Trockenheit herrschte im ganzen Land und auch Phönizien betroffen war, geht die Frau jetzt los und besorgt Wasser. Und während sie das Wasser holen geht, ruft Elia nach, ach, bring mir doch bitte ein bisschen Brot mit. Denn Elia hat sicherlich auch Hunger. Wir lesen Vers 12. Sie aber sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Also die Frau hat überhaupt nichts, was sie ihm anbieten kann. Das Einzige, was sie noch hat, ist eine Handvoll Mehl und so ein Rest Öl noch im Krug. Daraus kann sie noch so einen Ölkuchen backen und das war's dann, also ein kleines Stückchen Brot. Und sie sagt sogar, mein Sohn und ich essen das noch und dann sterben wir. Das ist das Letzte, was wir haben. Wir haben nichts mehr. Das kann man auch, wenn ihr sozusagen die Typologie dahinter seht, das kann man auch interessanterweise übertragen. Sie hatte nur eine Handvoll Mehl, also kaum noch Mehl, einen ganz kleinen Rest, ein bisschen. Und sie hatte einen Rest Öl. Und das sind beides typologische Symbole in der Bibel. Das Mehl ist ein Symbol für das Wort Gottes. Also für das Brot, aus dem Mehl macht man das Brot und das Brot ist das Wort Gottes. Davon hatte sie nur ein wenig und das Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Also vielleicht fühlst du dich auch manchmal so, dass du in einem dürren Land bist und nichts hast. Dir fehlt das Wort Gottes und das bisschen Heiliger Geist, also die Lebensveränderung, die du siehst, die ist nicht so stark, wie du dir wünschst. Nun, das kann man typologisch übertragen. Aber wir gehen die Geschichte mal weiter und schauen mal an, was der Segen war. Also die Frau sagt, sie hat nichts. Wie wird Elia wohl antworten? Wir lesen in den nächsten Versen. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Geh hin und mache es, wie du gesagt hast. Doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bringe ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Welch gewaltige Glaubensprüfung jetzt für diese Frau. Also Elia sagt, mach es genau wie du sagst, also mach deinem Sohn etwas zu essen. Aber bringe erst mir etwas zu essen. Denn, und dann sagt er, der Gott Israels, der Herr, sagt, das Mehl im Topf soll nicht weniger werden und auch das Öl im Krug soll nicht leer werden, so lange bis der Regen wieder kommt. Nun, die Frau war eine gottesfürchtige Frau. Sie wusste nicht so viel wie die Israeliten bestimmt. Sie konnte auch nicht am Tempeldienst teilnehmen. Aber sie glaubte an Gott und sie führte ein gutes Leben. Und jetzt kommt ein Prophet zu ihr und sagt, der Gott Israels sagt, wie muss sie sich wohl gefühlt haben, dass sie, die eigentlich immer ein gottesfürchtiges Leben geführt hat, plötzlich in dieser größten Not ist und plötzlich steht ein Prophet vor ihr und sagt, deine Vorräte sollen nicht ausgehen, solange bis der Regen wieder fällt. Aber gleichzeitig eine riesige Glaubensprüfung für sie. Denn alles, was sie noch hat, ist das bisschen Mehl und das bisschen Öl und das ist noch eine Mahlzeit für ihren Sohn und für sie. Warum konnte sie diese Glaubensprüfung eigentlich bestehen? Denn wir werden später sehen, dass sie genau das gemacht hat. Nun, diese Witwe war gastfreundlich, sie war selbstlos, sie praktizierte Nächstenliebe. Diese Dinge waren ihre Gewohnheit. Sie hat es wohl immer so gemacht. Sie war ja eine gottesfürchtige Frau. Sie hat Gott gefürchtet und diese Dinge im Leben umgesetzt. Also sie handelte nach dem, was sie geglaubt hat. Sie handelte danach, dass sie ein Segen für andere ist und unter Gottes Schutz steht. So lebte sie. Und weil sie nach ihrer Gewohnheit so handelte, wurde es Teil ihres Charakters. Und als nun die große Glaubensprüfung kam, war sie bereit, diese zu bestehen. Es heißt in den nächsten beiden Versen, und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch, samt ihrem Haus, viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer, und das Öl im Krug wurde nicht weniger, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Tatsächlich erlebte sie jetzt genau diesen Segen. Sie wusste ja, wie viel Vorräte sie noch hatte, aber während sie jetzt etwas vorbereitete für den Propheten, sah sie diese Wunder ständig bei sich zu Hause. Immer wieder hatte sie genug, um Nahrung hervorzubringen. Interessanterweise, Gott segnete nun diese phönizische Frau, weil sie gottesfürchtig war. Sie war keine Israelitin. Er kümmert sich ja um eine Frau aus einem völlig anderen Volk. Weil sie gottesfürchtig war, steht sie jetzt unter dem Segen Gottes. Und genau so ist Gott auch heute noch zu vielen Menschen, die zwar nicht in Gottes Gemeinde sind, aber die gottesfürchtig leben, die Gott kennen und nach bestem Wissen und Gewissen leben, ehrfürchtig vor Gott. Und Gott segnet sie. Interessanterweise, er schickt Menschen zu diesen Leuten, weil sie zwar nicht zu seiner Gemeinde gehören, aber doch irgendwie zu seinem auserwählten Volk. Und weil diese Frau nun so gehandelt hat, also weil sie genau das gemacht hat, was ihrem Glauben entsprach, weil sie also aufrichtig war, weil sie ehrlich war, weil sie gastfreundlich war, weil sie das Leben des anderen höher geachtet hat als ihr eigenes. Deswegen hat Gott ihr alles geschenkt, was sie brauchte in dieser Krise. Aber eine riesige Glaubensprüfung war es für sie. Christus sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Matthäus 6, 33. Auch uns wird gesagt, wir sollen genauso sein. Wir sollen auch heute im Kleinen diese Dinge üben. Zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten und dann verspricht uns Gott, dass er unserem Leben alles andere hinzufügt. Und diese Witwe von Zapat ist ein gutes Beispiel dafür. Denn selbst Christus lobte ihren Glauben. Sie war eine gottesfürchtige Frau. Wenn unser Trachten zuerst auf Christus gerichtet ist und wir uns zuerst um seine Angelegenheiten kümmern, darum das Evangelium in der Welt zu vermehren, darum kümmern, dass wir anderen Menschen ein Segen sind, dann wird unser Charakter vorbereitet und entwickelt, um auch in den großen Glaubensprüfungen bestehen zu können. Das ist das, was Gott machen möchte mit uns. Er möchte, dass wir diesen kleinen Dingen treu sind, denn werden uns größere Dinge anvertraut und so wachsen wir mit den Aufgaben, die wir bekommen. Und unser Charakter entwickelt sich währenddessen und erhält auch großen Glaubensprüfungen stand. Aber was wir in dieser Geschichte noch sehen, das war die Geschichte von dieser Witwe von Zapat, Gott hatte Elia noch aus einem anderen Grund zu dieser Frau gesandt. Ja, sie sollte versorgt werden, sie und ihr Sohn, aber Gott wusste noch mehr. Und er hatte noch einen besonderen Segen für diese Frau. Wir lesen die nächsten Verse, 1. Könige 17, Vers 17 und 18. Aber nach diesen Ereignissen wurde der Sohn der Frau der Hauswirtin krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Lebensoder mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia, du Mann Gottes, was habe ich mit dir zu tun? Du bist zu mir hergekommen, damit an meine Schuld gedacht werde und mein Sohn sterbe. Jetzt kommt die nächste Prüfung, eine furchtbare Prüfung für diese Frau. Ihr Sohn stirbt. Und die Frau, sie sagt, warum ist das passiert? Ich meine, man muss sich die Situation der Frau vorstellen. Sie sieht zu Hause Tag für Tag, wie ihr Mehl sich vermehrt, wie ihr Öl nicht leer wird. Und sie sieht diese Wunder jeden Tag. Und dann merkt sie, wie ihr Sohn krank wird. Und sie kümmert sich als gute Mutter um ihr Kind. Aber sie kann ihrem Sohn nicht helfen und ihr Sohn stirbt plötzlich. Und das, obwohl du die ganze Zeit einen Propheten im Haus hast. Du hast einen Propheten Gottes im Haus und du siehst es, dass diese Wunder in deinem Haus passieren. Aber dein Sohn wird krank und ihm kann nicht geholfen werden und er stirbt. Wie muss es das Herz der Mutter zerrissen haben, das zu sehen? Und jetzt kommt sie zu Elia und sagt, bist du hergekommen, damit an meine Schuld gedacht wird? Also die Witwe war kein, also sie hatte natürlich auch Sünde, wie jeder andere Mensch auch. Und sie sagt, bist du gekommen, damit meine Schuld jetzt gedacht wird? Damit Gott diese Schuld an mir heimsucht und mich jetzt furchtbar straft und schlägt? Nun ja, die Witwe, die war eine Sünderin, bestimmt. Aber Gott hatte nicht vor, diese Witwe ihre Sünden vorzuenthalten und sie furchtbar zu schlagen im Leben, sondern er schickte Elia, um sie zu segnen. Und so hat er damals den Bach Krit auch austrocknen lassen und Elia nach Zapat geschickt. Dort war er der Witwe, seitdem er dort aufgenommen wurde, ein Segen. Gott kümmerte sich um das Haus der Witwe, weil Elia auch bei ihr war. Sie hatte ihre Glaubensprüfung bestanden und der Segen Gottes lag auf ihrem Haus. Jetzt stirbt der Sohn und Gott wusste das. Er wusste schon lange voraus, was passieren wird. Wir lesen die Geschichte weiter, Vers 19 bis 22. Er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn her. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und trug ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, hast du auch über die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so Schlimmes gebracht, dass du ihren Sohn sterben lässt? Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme des Elia, und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe und es wurde lebendig. Warum hat Gott das gemacht? Hätte Gott nicht einfach der Witwe das Öl und das Mehl vermehren können und den Sohn von der Krankheit verschonen können, weil sie doch gottesfürchtig war? Warum macht er so einen Umstand? Also warum lässt er den Bach austrocknen, schickt Elia nach Zapat und weil die Witwe ihn aufnimmt, wird sie Zeuge von diesen Wundern? Dann wird ihr Sohn sterbenskrank, stirbt auch. Und jetzt macht Elia den wieder lebendig. Warum solche Umstände? Warum hat Gott das alles so miteinander verstrickt? Er hätte ganz einfach sagen können, Elia bleibt am Bach Krit, das Wasser fließt weiter, er wird dort versorgt von Raben und um die Witwe von Zapat kümmere ich mich. Ich schicke einen Engel und der wird sich darum kümmern. Aber Gott hatte einen besonderen Segen für diese Witwe und so hatte er schon alles vorgeplant. Im 1. Könige 17, 23, 24, da heißt es, und Elia nahm das Kind und brachte es von dem Obergemach ins Haus hinab und übergab es seine Mutter und sprach, siehe, dein Sohn lebt. Da sprach die Frau zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Nun, für die Witwe war das ein riesen Glaubensbeweis. Sie hatte ja schon, weil sie gottesfürchtig lebte und weil sie Gottes Dienerin war, sie war seine Magd, hat der Herr sie ohne Unterlass gesegnet. Ja, sie war eine Sünderin, aber das ist jeder andere Mensch auch. Gott straft uns nicht, er schickt keinen Blitz vom Himmel, weil wir sündigen, sondern er versucht uns zur Umkehr zu bewegen. Und dieser Frau hat das Besonderes gemacht. Erst hat er sie gesegnet, er hat ihren Charakter entwickelt, hat sie dann daraufhin gesegnet, weil sie gottesfürchtig lebte. Und weil er wusste, dass ihr Sohn eine Krankheit hat, er hat die Krankheit nicht weggenommen, sondern er hat diese Krankheit gelassen. Der Sohn der Witwe stirbt und jetzt macht er diesen Sohn wieder lebendig. Und der Glaube von der Frau wird natürlich riesengroß. Sie hat die Wunder Gottes gesehen, sie hat gesehen, was Gott an ihrem Haus tut und sie weiß, obwohl ich eine Sünderin bin, liebt Gott mich so sehr, dass er auf meine Sünde nicht guckt und meine Gebete erhört. Wie gewaltig! Und an dieser Frau wird das sehr, sehr deutlich. Und wie muss das, was dort passiert ist, den Glauben dieser Witwe gestärkt haben? Und es soll auch ein gutes Beispiel für uns sein. Denn auch wir, wenn wir im Kleinen treu sind, wenn wir die kleinen Prüfungen bestehen, dann soll das auch unseren Glauben stärken. Und immer größere Dinge dürfen wir sehen, dürfen erleben, wie Gott in unserem Leben eingreift. Er möchte, dass wir diese Erfahrung machen. Denn es ist gut, so etwas im Leben zu haben. So ein Eben-Eser, wie es in der Bibel heißt. Also übersetzt, bis hierhin hat der Herr geholfen. Dass wir in unserem Leben zurückblicken können und sagen können, hier war Gott, hier hat Gott eingegriffen, hier war Gott. Und wir blicken zurück und es stärkt unseren Glauben. Wenn wir in neue Glaubensprüfungen hineinkommen, dann gucken wir einfach auf unseren Weg zurück und sagen, Gott war immer da. Ich war nicht immer ein gerechter Mensch, aber ich war immer gottesfürchtig. Ich habe versucht, immer Gott zu folgen, so gut ich konnte. Und Gott hat mir meine Schuld vergeben und er hat meinen Weg gesegnet. Und das hilft mir, in die Zukunft zu gehen. Wir lesen an Propheten und Könige auf Seite 92, Absatz 2. Die Witwe von Zapat teilte ihren letzten Bissen mit Elia. Dafür blieb ihr Leben und das ihres Sohnes bewahrt. So hat Gott all den großen Segen verheißen, die in Zeiten der Anfechtung und des Mangels anderen ihr Mitgefühl bekunden und Hilfe leisten, die noch bedürftiger sind. Der Herr hat sich nicht gewandelt. Seine Macht ist heute nicht geringer als zur Zeit Elias. Die Witwe von Zapat soll uns ein Beispiel sein. Denn so wie damals, so handelt Gott auch heute. Und denkt daran, es gibt so viele gottesfürchtige Menschen auf der Welt. Die gehören nicht alle zur Adventgemeinde, aber sie fürchten Gott vom ganzen Herzen. Und Gott möchte sie segnen. Und wie segnet er sie? Indem er seine Knechte zu ihnen sendet. Das kannst auch du sein. Schaut mal, wenn wir weiterlesen, dann heißt es hier, und das ist einer, vielleicht der schönste Vers sozusagen jetzt aus von Ellen White, Propheten und Könige, vielleicht in der ganzen Predigt. Es heißt hier, die Verheißung Jesu, wer einen Propheten aufnimmt, darum, dass er ein Prophet ist, der wird eines Propheten Lohn empfangen. Er fühlt sich heute genauso sicher wie damals. Gastfrei zu sein, vergesset nicht. Denn dadurch haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Diese Worte haben im Laufe der Zeit nichts an Bedeutung eingebüßt. Jetzt kommt's. Immer noch schickt unser himmlischer Vater seinen Kindern Gelegenheiten, die nichts anderes als verborgene Segnungen sind. Wer diese Gelegenheit benutzt, erlebt große Freude. Lass mich diesen Satz noch einmal wiederholen. Sie schreibt, immer noch schickt unser himmlischer Vater seinen Kindern Gelegenheiten, die nichts anderes als verborgene Segnungen sind. Also Gott schickt uns ständig Segnungen in unser Leben, aber die sind verborgen. Wir sehen sie noch nicht als Segnung. Gott möchte uns segnen ohne Unterlass und ständig kommt Segnung in unser Leben, aber wir erkennen sie nicht. Wir können sie nur aufschließen mit dem Schlüssel des Glaubens. Also indem wir handeln wie die Witwe. Für sie war es zur Gewohnheit geworden, das Gute zu tun, gastfrei zu sein, den Nächsten zu lieben. Und weil es ihre Gewohnheit war, hatte sie diesen Segen, diesen verborgenen Segen aufschließen können. Elia kam in ihr Haus und sie hat das Wunder erlebt. Und so ist es bei uns auch im Leben. Gott möchte uns segnen. Ständig schickt er uns Dinge. Aber wir erkennen sie nicht immer gleich. Sie sind verborgen. Aufschließend tun wir sie, indem wir sozusagen richtig handeln. Indem wir im Glauben vorangehen. Indem wir so handeln, wie Christus gehandelt hat. Und so können wir den großen Segen erleben. Und Schwester White schreibt hier im letzten Satz, wer diese Gelegenheiten benutzt, erlebt große Freude. Also ein guter Hinweis für uns, wie wir diese verborgenen Segnungen im Leben auch erleben dürfen. Gucken wir mal in Jesaja 58, Vers 10 und 11. Dort heißt es, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtete Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Also wenn du dich um andere Menschen kümmerst, wenn du ihnen ein Segen bist, dann wird dich der Herr ohne Unterlass segnen und dein Licht wird aufgehen in der Finsternis und du wirst wie ein bewässerter Garten sein. Was für eine gewaltige Verheißung von Gott. Denn wenn wir so leben, wenn wir so sind, dann erkennt man uns wirklich als Jünger Jesu. Denn Jesu war so. Als er unter uns lebte, war er ein Segen für jeden, zu dem er kam. Er hat niemanden hinweggestoßen, der wirklich mit aufrichtigem Herzen zu ihm kam. Und er hat sich bemüht und er hat sich gekümmert und er war uns ein Vorbild darin. Und Gott hat ihn ohne Unterlass gesegnet. Und hier wird es verheißen. Diese Verheißung gilt ja auch uns. Wenn wir so leben, möchte Gott uns ohne Unterlass segnen. In Propheten und Könige schreibt es dann weiter auf Seite 92. Christus versichert noch heute seinen treuen Dienern. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Keine Gefälligkeit, die in seinem Namen geschieht, wird unbeachtet und unbelohnt bleiben. Selbst die Schwächsten und Geringsten der Kinder Gottes schließt Christus in diese zärtliche Anerkennung ein. Was für eine schöne Verheißung. Wer euch aufnimmt, der nimmt Christus auf. Und wer Christus aufnimmt, nimmt den Vater auf. Also mit anderen Worten, wenn die Menschen ihre Herzen und ihre Türen für euch öffnen, dann nehmen sie eigentlich den Vater auf. Also Gott sendet euch in diese Welt als ein Licht. Christus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann sagt er zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Also Christus hat eine große Mission für uns, denn er möchte durch uns andere Menschen segnen. Wir können ihnen diese Gelegenheiten geben, also wir können den Segen in die Häuser der Menschen bringen. Wenn wir dort anklopfen, wenn wir ihnen helfen wollen, in dem Fall denkt an Elia, er kam zu der Witwe von Zapat, um dort versorgt zu werden, aber weil er in dem Haus war, lag der Segen auf diesem Haus. Und so können wir Menschen auch Segnungen schenken. Wenn sie uns aufnehmen, wenn sie uns unterstützen, wird Gott sie dafür reichlich segnen. Schaut mal, wie Christus das ausdrückt. Christus in Matthäus 10, Vers 42. Wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Also, wenn du ein Kind Gottes aufnimmst oder wenn jemand dich aufnimmt, weil du ein Kind Gottes bist, dann wird Gott den Lohn auch zuteilen. Gott ist gerecht, Gott ist immer ehrlich und Gott ist immer treu. Es können vielleicht weltliche Herrscher oder weltliche Arbeitgeber nicht immer ganz treu sein mit dem Lohn. Sie können vielleicht nicht fair sein mit dem, was sie machen. Sie können vielleicht Lohn unrechtmäßig zurückhalten. Aber Gott macht das nicht. Wer immer für ihn arbeitet, wird auch belohnt. Und wer seinen Glauben einsetzt und wer etwas Gutes tut für ein Kind Gottes, der wird seinen Lohn auch empfangen, sagt Christus. Wie schön, oder? Also Gott möchte dich segnen, indem du ein Segen für andere bist. Wenn du für andere Menschen arbeitest und jetzt gibst du ihnen sozusagen, du bringst einen Segen in ihr Haus, indem du ihnen das Evangelium bringst, indem du ihnen hilfst, indem du sie unterstützt, indem du für sie da bist. Du bringst den Segen in ihr Haus und wenn sie ihr Herz für dich öffnen, dann erfahren sie den Segen Gottes. Das ist eine Verheißung. Wusstest du das? Was Gott dir für eine Gnade schenkt, weil du Kind Gottes bist. Wer dich aufnimmt, der nimmt den Vater auf und wird unter seinem Segen stehen. Wir lesen mal eine Geschichte von, wir waren jetzt gerade bei der Witwe von Zarpat und wir konnten sehen, wie Gott sozusagen den Glauben dieser Frau belohnt und wie sie ihren Glauben auch stärkt, wie er ihren Glauben auch stärkt. Wir gehen jetzt mal zu einer anderen Witwe, nur ich will noch was verdeutlichen am Ende dieser Predigt, was wir erleben können, wie wir sozusagen diesen Segen auch in unserem Leben erleben können und wie wir ihn auch weitergeben. Dazu gehen wir vom ersten Buch Könige, also von der Witwe von Zarpat, jetzt ins zweite Buch der Könige. Da ist Elia schon in den Himmel aufgefahren und sein Nachfolger Elisa, der übernimmt dieses Amt. Also nach Elia kommt jetzt Elisa und Elisa, der handelt ähnlich wie der Prophet Elia und auch er geht zu einer Witwe, die in Not ist. Und wir schauen uns das mal an, oder die Witwe kommt zu ihm vielmehr. Wir gehen dazu in 2. Könige 4 und lesen Vers 1. Und eine Frau unter den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Aber du weißt, dass er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Nun ist der Gläubiger gekommen und will sich meine beiden Söhne als leibeigene Knechte nehmen. Also diese Frau hier, die kommt jetzt in größter Not zu Elisa und sagt, was soll ich tun? Ich habe da Schulden und jetzt kommt ein Gläubiger und weil ich die Schulden nicht bezahlen kann, nimmt er meine beiden Kinder gefangen und will sie als Sklaven verkaufen, um die Schuld, damit die Schuld bezahlt wird. Wir lesen Verse 2 bis 4. Und Elisa sprach zu ihr, was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du im Haus? Sie antwortete, deine Magd hat nichts im Haus als nur einen Krug mit Öl. Er sprach, geh hin und erbitte dir draußen Gefäße von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, und nimm nicht wenige. Und geh hinein und schließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieße Öl in alle diese Gefäße. Und was voll ist, trage weg. Also interessant, was Elisa hier sagt zu dieser Witwe. Er sagt, was hast du denn zu Hause? Sie sagt, ich habe gar nichts mehr. Ich habe nur noch einen Krug voll Öl, sonst ist da nichts. Und er sagt, dann leih dir Gefäße von deinen Nachbarinnen. Also geh von Haus zu Haus, nimm alle Gefäße, die du finden kannst, an der ganzen Nachbarschaft und fang an, dort Öl reinzugießen. Und wenn das Gefäß voll ist, dann trage es weg. Ist auch eine interessante Glaubensprüfung, oder? Nimm das bisschen Öl, das du hast und gieß es in die Gefäße deiner Nachbarn. Und hat sie es getan? Sie hat ihm geglaubt. Sie war ja auch eine Frau eines Propheten gewesen. Und es heißt hier, und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Die brachten ihr die Gefäße und sie goss ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da versiegte das Öl und sie kam und erzählte es dem Mann Gottes. Und er sprach, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schuld. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem Übrigen leben. Also die Prüfung für die Frau war sozusagen, das Öl jetzt in die Gefäße ihrer Nachbarin zu kippen. Und während sie das macht, stellt sie fest, dass es immer mehr wird. Es wird immer mehr. Es ist eine interessante Idee, wie Gott das vermehren möchte. Er hätte ja sagen können, geh in dein Haus, da stehen jetzt lauter Töpfe und die sind schon alle voller Öl. Oder da steht, ein Sack Gold liegt auf einer Haustürschwelle. Irgendwas, Gott hätte ja irgendein Wunder machen können. Aber er möchte was deutlich machen, denn die Frau musste jetzt arbeiten dafür. Also sie verdient sich gerade ihren Lohn. Und indem sie sozusagen Gefäße von ihren Nachbarn holt, in die das Öl hineingekippt wird, dadurch wird sie gesegnet. Das können wir ganz einfach übertragen, oder? Also der Segen sozusagen fließt von Gott, das Öl fließt, während sie es weitergibt. Öl ist ja ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Im 1. Samuel 16 können wir das lesen. Also steht für den Heiligen Geist. Wenn ich jetzt also, was ist denn der Geist? Also Paulus sagt in Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes wurde ausgegossen in unsere Herzen. Also wenn ich dem Nächsten was Gutes tue, wenn ich eine Liebestat tue, also wie Christus, wenn ich also im Heiligen Geist lebe, dann wird das zum Segen des Nächsten sein. Und weil ich den anderen segne, werde ich Segen empfangen. Das ist ja sozusagen die Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Jetzt diese Frau, die sollte jetzt sozusagen ein Segen für ihre Nachbarin sein. Sie goss also Öl dort hinein. Wie können wir das übertragen? Es ist doch so, wenn wir ein Segen sein sollen für die Gesellschaft, in der wir sind, für unsere Nachbarn, wie das hier ist, dann sollen wir ihnen diese Liebe Gottes zeigen. Wir können einen Hauskreis gründen, wir können ihnen Liebesdienste erweisen, wir können sie unterstützen, ihnen helfen, ihnen den Charakter Christi zeigen, wir können für sie beten. Das sind so viele Möglichkeiten, was wir tun können. Und Gott ist gerecht. Er wird den Lohn nicht vorenthalten. Manchmal möchten wir den Lohn vorher haben und sagen, wenn ich den Lohn habe, dann arbeite ich. Aber wir sollen im Glauben, im Vertrauen arbeiten und Gott wird gerecht sein, er wird treu sein. Gott kann nicht untreu sein. Er hat verheißen, wenn wir für ihn arbeiten, wird er uns auch entlohnen. Und er möchte uns ja unbedingt segnen. Und deswegen möchte er, dass wir arbeiten, dass wir zum Segen für andere werden. Das ist ein bisschen das Gesetz des Himmels. Denn so wurde es ja schon zu Abraham gesagt. Wir kennen es aus dem 1. Mose 12, Vers 3. Dort heißt es, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das ist die große Verheißung für Abraham und gilt natürlich auch für Abrahams Kinder. Ich will segnen, die dich segnen. In dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter der Erde. Flucht dir jemand, will ich ihm fluchen. Das ist interessant, also Gott ist sozusagen so der Advokat, der Anwalt für sein Volk. Ich möchte, dass du die anderen segnest und ich werde dich segnen. Das ist so, wie so Christentum funktioniert. Die Nachfolge Jesu funktioniert. So Christus lebte nicht für sich allein, er lebte immer für die Menschen um sich herum und durfte den Segen Gottes erleben. Und manchmal kommen auch in dein Leben Glaubensprüfungen hinein, wo du das zeigen kannst, dass du ein Kind Gottes bist. Wenn du sagen musst, was ist deine Priorität im Leben, was ist wichtiger, welchen Weg gehst du? Immer diese, und je nachdem, wie du deinen Charakter schon entwickelt hast, über die Jahre in der Zeit der Vorbereitung, die wir heute haben, sozusagen wird es dann sich zeigen in der Zeit der Prüfung, ob du den Weg gehst und den Segen erlebst oder ob du den falschen Weg gehst und der Segen ausbleibt. Und Gott schickt immer wieder solche Dinge. Wir sehen den Segen aber nicht vorher. Denkt an die Witwe von Zarpat. Sie musste das erst tun. Und weil sie es tat, erlebte sie den Segen. Der Segen war nicht da. Gott hat nicht gesagt, ich werde deinen Sohn lebendig machen, wenn du so und so lebst. Also erst in der Situation, in der sie war, dort musste sie eine Entscheidung treffen. Ein Bild vom Reiche Gottes, auf Seite 290, Satz 2, dort heißt es, alles, was wir für Christus unternehmen, wird uns selbst zum Segen. Setzen wir unsere Mittel zu seiner Ehre ein, dann gibt er uns noch mehr davon. Suchen wir andere für ihn zu gewinnen und bringen wir dies als Anliegen im Gebet vor ihn, dann ergreift der belebende Einfluss der Gnade Gottes unser Herz und schenkt unserer Liebe den göttlichen Eifer. Unser Glaubensleben wird echter, ernsthafter und ist mehr von Gebet geprägt. Das ist schön, oder? Wenn alles, was wir für Christus unternehmen, wird uns selbst zum Segen. Wenn wir für Christus arbeiten, egal ob du Straßenmissionen machst, von Haus zu Haus gehst, in der Gemeinde mithilfst, Menschen zu erreichen, ob du Seelsorger bist für deine lieben Verwandten, Bekannten, Freunde und selbst für Menschen, die du nicht kennst. Und wenn du sogar deine Feinde liebst, wird es zum Segen für dich. Ist ja interessant, oder? So arbeitet der ganze Himmel. Ich meine, dadurch, dass wir für andere sozusagen da sind, dürfen wir das selbst erleben, was es für ein Segen ist. Und jeder, der das macht, der so lebt, der erlebt auch den Segen. Und es ist schön, für andere da zu sein. Das macht uns selbst Freude. Und dafür ist übrigens Gottes Gemeinde auch da. Dafür hat Gott seine Gemeinde auf Erden gegründet. Sie soll ein Segen sein. Und Gott hat dich berufen, Teil dieser Gemeinde zu sein, dazu zu gehören. Mit seinen Jüngern, die heute in deiner Generation leben, zusammenzuarbeiten. Und gemeinsam diesen Segen des Evangeliums, die gute Nachricht, die Nachricht von der rettenden Gnade Gottes in die Welt zu tragen. Und wer euch aufnimmt, nur weil ihr Jünger Jesus seid, der wird den Segen auch erfahren. Und Christus sagte damals zu seinen Jüngern, seht, die Felder sind weiß zur Ernte. Betet, dass der Herr mehr Arbeiter an seine Ernte sendet. Und so bist auch du und ich berufen, als Arbeiter im Weinberge Gottes zu arbeiten, Menschen zu erreichen. Und Gott möchte dich segnen, und er möchte den segnen, zu dem du gesandt wirst. Wenn du also glaubst, wenn du einen Menschen kennst, von dem du sagst, der braucht viel Segen, dann bist du berufen, ihm den Segen zu bringen. Kümmere dich um ihn und der Segen wird nicht ausbleiben. Wir lesen noch in das Wirken der Apostel auf Seite 12. Dort heißt es, Gottes Gemeinde ist die Stätte heiligen Lebens, ausgestattet mit mannigfaltigen Gaben und ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Ihre Glieder sollen ihr Glück in dem Glück derer finden, denen sie helfen und Segen bringen. Glaubst du, dass Gott möchte, dass du glücklich bist? Ja, er möchte das. Er liebt es, dich glücklich zu sehen. Und wie wirst du glücklich? Indem du anderen ein Segen bist. Aber glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Also kannst du aus Überzeugung in deinem Leben sagen, ich habe das ausprobiert und es stimmt? Diese Erfahrung zu machen, die ist so ungeheuer wertvoll, dass Gott möchte, dass wir gesandt werden. So sendet er seine Jünger, sagt, bitte, bitte, sei ein Segen für die anderen und du wirst gesegnet werden. Und so viele Dinge sehen wir nicht, diesen Segen sehen wir nicht, weil er verborgen ist und wir ihn nicht wirklich aufschließen, weil wir nicht im Glauben vorangehen. Und Gott möchte uns überreich segnen. Ich möchte noch mit einem Vers abschließen, im 2. Korinther 9, Vers 6 bis 8. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Gott weiß doch, wozu er uns sendet. Gott kennt uns doch, er kennt doch unseren Charakter, er kennt uns von Kindheit an. Er hat uns heranwachsen sehen, er weiß genau, wie wir sind, welchen Charakter wir herangebildet haben und er weiß, wo wir heute stehen. Und trotzdem ruft er dich und mich in seine Ernte und sagt, helf mit und sät viel. Denn wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Ist ja einfach zu verstehen. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Und vergesst nicht, Gott ist treu. Er wird seinen Arbeitern auch ihren Lohn geben. Und es ist gut für uns zu wissen, dass wir so einen guten, liebevollen Arbeitgeber haben. Er möchte die Menschen segnen. Und dich auch. Und er hat gezeigt, wie es geht, im Gesetz des Himmels. Einer soll des anderen Segen sein. Und so werden wir die Gemeinde Gottes auf Erden auch darstellen. Und so werden die Leute auch sehen, wer die Gemeinde Gottes ist. Und sie werden den Charakter Christus erkennen. Und weil sie Jesu Charakter erkennen, werden sie anfangen, Christus zu lieben. Und der Segen fällt auf ihr Herz. Und sie fangen an, Christus nachzufolgen und selber zu säen und zu ernten. Und diesen großen Segen wollen wir keinen Menschen vorenthalten. Und weil du und ich gerufen sind, egal wie es aussieht in unserem Leben, egal wie unsere Vergangenheit war, aber du und ich sind berufen von Gott, diesen Segen auch zu erleben. Also lasst uns arbeiten für den Herrn eifrig und viel säen, damit auch die Ernte groß wird am Ende. Und ich wünsche mir, dass alle Gemeinden machen, die Adventgemeinde weltweit, dass wir als Brüder und Schwestern zusammenarbeiten, dass wir uns nicht gegenseitig bekämpfen, uns nicht gegenseitig verurteilen, sondern dass wir Schulter an Schulter arbeiten, um Menschen zu retten und den Segen auf dieser Welt zu vermehren und Lob und Preis dem Herrn zu geben. Lass uns noch zum Abschluss beten. Unser lieber Herr Jesus, wir möchten dir danken dafür, dass du ein so liebevoller Gott bist. Du möchtest uns segnen und du hast uns berufen in dein Weinberg und wir sollen ein Segen sein. Wir sind Kinder Abrahams. Und obwohl wir nichts dafür tun können, hast du uns doch berufen, Herr. Und wir möchten als treue Arbeiter empfunden werden. Wir möchten dich bitten, Herr, dass diese Verheißung, die du gegeben hast, auch in unserem Leben erfüllt wird. Dass wir gesegnet werden, wenn wir segnen. Und dass wir wirklich ein Segen sein können in den Ort, in den du uns gesetzt hast. Zu den Menschen, die um uns herum sind. Wir möchten dich bitten, Herr, dass wir ein Segen sein können für unsere Kollegen, für unsere Freunde, für unsere Verwandten und sogar für unsere Feinde. Lieber Vater, mach doch dieses Wunder in unserem Leben möglich, zu deiner Ehre, damit noch viele Menschen dich erkennen und zu deiner Gemeinde gesammelt werden. Das ist unser Gebet im Namen unseres Herrn Jesu. Amen. Vielen Dank, dass wir gemeinsam dieses kleine Bibelstudium haben konnten. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sabbat und alles Gute euch.